So wird eben dieses Dienen, wie es hier von Swedenborg beschrieben wird, dann auch nicht mehr als Last empfunden, sondern es ist das Gegenteil, es wird uns immer weiter beleben und glückselig machen. Und wichtig dabei ist für mich, dass wir dies nicht nur in besonderen Momenten erleben können oder tun oder bei außergewöhnlichen Situationen, wie zum Beispiel hier im Gottesdienst, das ist ja ein besonderer Moment der Gottesverbindung, aber dass es eben nicht nur hier geschieht, sondern eigentlich in unserem Alltag, alltäglich und in jedem Moment. Uns ist das zwar nicht immer bewusst, aber in allen unseren Denken und Tun ist ja immer eine innere Liebe verbunden, die gemäß unserer Verbindung zum Herrn eben mehr oder weniger stark ist. Und das ist uns nicht immer bewusst. Jede Arbeit, die wir verrichten, jede Beschäftigung in der Freizeit, sogar das Fernsehschauen oder im Internet surfen, kann in diesem Sinne auch nach Swedenborg stattfinden. Swedenborg beschreibt in seinem kleinen Heftchen von der Liebtätigkeit viele kleine Beispiele, welche Nutzwirkungen verschiedene Tätigkeiten haben können. Und da habe ich mal ein Beispiel rausgesucht, dass uns das nochmal vorführt und wie unbewusst das auch eigentlich stattfinden kann. Da beschreibt er die Liebtätigkeit bei einem Handelsmann, also einem Händler würde man heute sagen. Wenn also derselbe, also der Händler, wenn derselbe zum Herrn aufblickt, das Böse als Sünde flieht und sein Geschäft aufrichtig, gerecht und treu betreibt, so wird er auch eine Form der Liebtätigkeit. Er handelt zwar aus seiner eigenen Klugheit, gleichwohl aber vertraut er auf die göttliche Vorsehung und deshalb verzagt er weder im Unglück, noch wird er übermütig durch glücklichen Erfolg. Er denkt an den morgenden Tag und gleichwohl denkt er nicht daran. Er denkt an den morgenden Tag, was er zu tun hat und wie er es tun soll. Und er denkt nicht an den morgenden Tag, weil er das Zukünftige der göttlichen Vorsehung und nicht seiner eigenen Klugheit zuschreibt. Ja, auch seine eigene Klugheit schreibt er sich nicht zu. Er liebt den Handel als seine Hauptaufgabe, das Geld aber nur als das Mittel dazu. Und macht nicht dieses zur Hauptsache, also das Geld, und jenes zum Mittel. So liebt er sein Geschäft, welches in sich Gutes der Nutzwirkung ist, und nicht die Mittel mehr als das Geschäft. Zwar unterscheidet er beides nicht so genau, aber es wird doch unterschieden, wenn er zum Herrn aufblickt und das Böse als Sünde flieht. Denn dann flieht er den Geiz, welches Böses und die Wurzel vieles Bösen ist. Er liebt das Gemeinwohl, indem er sein eigenes Wohl liebt, weil jenes in diesem verborgen liegt. Wie die Wurzel des Baumes, welcher sich unter dem Erdboden verbirgt, während doch aus ihr der Baum wächst und blüht und Früchte trägt. Nicht als ob er demselben von dem Seinigen mehr gebe, als er schuldig ist. Aber er liebt das öffentliche Wohl, und weil dieses auch das Wohl des einzelnen Mitbürgers ist, denn aus diesem geht das Wohl derer hervor, welche er aus Liebtätigkeit liebt, deren Form er ist. Niemand kann die geheimen Antriebe der Liebtätigkeit bei sich selber erkennen, weil er sie nicht sieht, aber der Herr sieht sie. Also mal ein Beispiel, dass uns das nicht immer bewusst sein muss oder wir das nicht ständig parat haben, aber im Grunde genommen ist es sozusagen in jedem unserem Tun und Lassen und Denken enthalten, wenn wir uns dem Herrn ausrichten. Das kann man eben, wie am Beispiel von diesem Händler, auf alle Bereiche des Lebens, 24 Stunden rund um die Uhr, wir haben praktisch keine Sekunde unseres Lebens, wo wir nicht in irgendeiner Form in diesem Geist leben. Das können wir gar nicht. Aber es ist eben wichtig, dass wir uns das immer bewusst machen, wie wir uns ausrichten. Das Ausschlaggebende ist immer, dass in unseren Tätigkeiten und Absichten eben dieser höhere Sinn das Ziel sein soll. Wir können uns also die Frage stellen, dient das, was ich tue oder beabsichtige, in irgendeiner Weise diesem höchsten Ziel des Herrn. Und das sollte und muss von uns von Zeit zu Zeit auch überprüft werden. Das darf aber auch nicht in ein ständiges Analysieren und Grübeln enden, was nun dieses oder jedes richtig ist, ob das dem Ziel dient oder nicht. Ich denke, wir können erst einmal ganz grob unser Leben betrachten und uns fragen, welcher unserer Hauptstränge, hauptsächlichen Dinge, die wir anstreben, welches Ziel eigentlich verfolgen. Steckt darin auch die Liebe zum Herrn, steckt darin die Liebe zum Nächsten? Welche Auswirkung hat mein Handeln? Ist es förderlich, um Menschen sozusagen auch weiterzubringen. Das können auch ganz banale Sachen sein, beispielsweise diesen Beruf der Händler, der eben Handel treibt, aber dafür sorgt, dass die Menschen halt versorgt werden können und damit eben auch ihr Erdenleben in einer gewissen friedvollen Weise leben können und damit auch in die Entwicklung kommen und vom Herrn geführt werden können. Also können auch ganz kleine Dinge, die wir tun, im Inneren das Ziel haben, dieses höchste Ziel des Herrn, dass der Himmel aus dem menschlichen Geschlecht gebildet werden kann, eben verfolgt werden. Wir üben praktisch in jedem Moment im Grunde genommen auch eine Form der Liebtätigkeit aus. Und so kann uns der Sinn des Lebens oder unserer eigener Sinn, den wir für uns festlegen, darin bestehen, dass wir auch einen anderen Blick auf das Leben bekommen. Einen neuen Blick auf unser Leben und auch auf das Leben anderer Menschen. Wenn wir verstehen, dass alles, was geschieht, in irgendeiner Form diesem höchsten Ziel dient, dann können wir in diesem Bewusstsein plötzlich einen wirklichen Sinn erkennen. Die Mystiker bezeichnen das ja häufig als sogenannte Erleuchtung. Und das ist auch in gewisser Weise der Fall, weil nämlich unser Denken immer mehr vom geistigen Licht und von der Liebe des Herrn durchleuchtet wird. Wir werden praktisch in die Situation geführt, dass wir quasi aus einer höheren Warte aus auf das Leben in der Welt schauen können. Und dadurch erkennen wir immer mehr das Gute und die Liebe des Herrn, die er allen Menschen eben zugutekommen lässt. In der Schöpfungsgeschichte wird dieser Zustand mit dem siebten Tag auch beschrieben, dass Gott am siebten Tag ruhte von all seinem Tun. Und Swedenborg erklärt dazu, dass die Kämpfe im Menschen dann aufgehört haben, also nicht Gott ruht, sondern der Kampf im Menschen, die im Laufe seiner Wiedergeburt stattfinden, die hören dann einfach auf. Und das resultiert eben daraus, dass der Mensch dann ganz und gar von der Liebe und Weisheit des Herrn durchdrungen ist und seine menschlichen Vorstellungen, die er vorher hatte, und Bestrebungen und Triebe und was es alles gab und die natürlichen Dinge, die im Menschen in uns sind, dass die ihm keine Rolle mehr spielen, sondern dass sie diese Dinge alle durchstrahlt sind von der göttlichen Liebe und Weisheit und vom göttlichen Leben. Und damit führt auch alles in einen großen Frieden, weil dann eben im tieferen Sinn erkannt wird, dass alles so, wie es ist, in der absoluten Ordnung ist. Der Herr selber bezeichnet ja seine Schöpfung, das haben ihn ja manchmal auch in den Lorbeerwerken Jünger oder auch andere Personen vorgeworfen, dass alles so chaotisch in der Welt aussehen würde, aber er hat beschrieben, dass das aus seiner Sicht gar nicht der Fall ist, sondern aus seiner Sicht ist alles in der wunderbarsten Ordnung. Das können wir uns so gar nicht vorstellen, aber er ist eben die Ordnung selbst. Und wenn wir dann in diesen Zustand kommen, in die tiefe Verbindung zu ihm, dann empfinden wir das eben auch genauso. Und da kommt dieser Frieden dann auch unter anderem her. Nun, wenn wir jetzt von dem Sinn des Lebens sprechen, in dieser Weise, dann ist es eben auch so, dass wir das nicht mit einem bestimmten Ziel verbinden müssen. Also nicht in dem Sinne, dass ich mir was vornehme, ich möchte ein Haus bauen oder ich möchte den und den Beruf erlernen oder das und das erreichen in meinem Leben und dann werde ich glücklich. Also so ist das auch mit dem Ziel eigentlich nicht gemeint, mit dem Sinn des Lebens, sondern vielmehr ist es eine fortwährende Entwicklung, die immer mehr in weiteren Stufen uns zu einer schöpferischen Tätigkeit und Glückseligkeit führen soll. Das können wir uns in der Regel auch gar nicht vorstellen, dass es immer so weitergehen kann, immer mehr. Aber der Herr sagte am Lorbeerwerk, dass wir eines Tages sogar selbst Schöpfer neuer Welten sein können. Welten, die wir nach unseren Vorstellungen mit ihm und durch ihn erschaffen können. Und so wie der Herr eben selber unendlich und ewig ist, wird auch seine und damit aber auch unsere schöpferische Tätigkeit niemals aufhören. Die wird sich immer weiterentwickeln und er beschreibt ja auch, dass es ja auch neue Schöpfungsperioden geben wird und so weiter. Daran sehen wir, dass wir eigentlich immer weiter wachsen können und wir nicht erleben werden, dass es irgendwann ein Ende geben wird, ein Stillstand, sondern es wird immer wieder wunderbare neue Entwicklungen geben können. Und allein dadurch, dass ja in den Himmeln immer wieder neue Menschen ankommen, die das Himmelreich bereichern, kann man ja so sagen, wird es ja auch immer wieder neue Sphären und Gesellschaften geben. Und Swedenborg sagt, umso vielfältiger das wird, umso schöner und glückseliger werden die einzelnen Menschen. Und jeder Einzelne, der dorthin zukommt, also auch wir irgendwann, wird eben den Platz erhalten und die Tätigkeit ausüben, die ihm am meisten liegt und wo seine innerste Liebe ihn hinzieht, so wie er von Jesus, von Gott einmal gedacht worden ist. Und diese Aufgabe wird ihn dann vom Innersten tief heraus erfüllen, diese ganz spezielle Liebe, die er mitbringt und in sich trägt und die ihm vom Herrn geschenkt wurde. Und darauf müssen wir eben nicht warten, dass wir sagen, wir müssen dieses Erdenleben erstmal durchhalten und durchleiden und dann werden wir immer in den Himmel kommen, dann ist es so. Das können wir schon hier anfangen. Also diesen Weg können wir schon hier einschlagen. Wir haben ja ein paar Texte gehört, wie das gestaltet werden kann und dass wir eben in erster Linie halt danach trachten sollen, Gott zu lieben und dem Nächsten. Ich habe das so ein bisschen aufgeschlossen. Und wenn wir in diesem Sinne nach dem Sinn unseres Lebens trachten, dann könnte man ja sagen, oder dann ist es ja so, wie das auch geschrieben steht in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Himmelreich Gottes, alles andere wird euch hinzugetan. Und für mich war der Satz nochmal, hat nochmal eine andere Bedeutung bekommen, dass es eben nicht bedeutet, dass wir jetzt Gottesdienste oder das Geistige viele Bücher lesen sollen, das ist natürlich auch gut letztendlich, aber das heißt eigentlich, dass in unseren Bestrebungen im Innersten das Bewusstsein da sein soll und die Frage da sein soll, was ist eigentlich das Ziel, was der Herr in diesem Leben mit mir vorhat und was ist das Ziel mit anderen Menschen. Und das ist eigentlich das Trachtet zuerst nach dem Himmelreich Gottes. Dieser innere Impuls, das ist der erste Impuls, der da sein soll. Was ich dann konkret tue, das muss jetzt nicht direkt, also ich muss, wenn ich jetzt ein geistiges Buch lese, ist es natürlich sehr sinnvoll, aber auch wenn ich zu Hause den Abwasch mache, und da drin steckt da wiederum, dass der Haushalt in Ordnung ist, dass man wieder essen kann, dass man alles sein Leben halt herrichtet. Das ist ja alles dafür da, dass ich meine geistigen Entwicklung wieder weiter auf dieser Erde gehen kann. Also steckt im Leben, in jeder Sache, die wir machen, können wir eigentlich ablesen, ist es jetzt eigentlich etwas, was dem zuträgt oder nicht. Und da, glaube ich, meint Jesus auch, trachtet zuerst nach dem Himmelreich Gottes. Der erste Impuls. Und alles andere, was dann noch kommt oder was gebraucht wird, muss man ja sagen, das wird euch so hinzugetan. Das ist ja auch, glaube ich, das, was wir alle uns wünschen.